Wenn eine Partei in die Nähe der 5%-Marke gerät, dann wird's kritisch. Wenn sie drunter rutscht, dann ist sie lebensgefährlich verletzt. Willkommen in der Welt der FDP. Morgen beginnt der FDP-Parteitag und selten stand die Partei derart mit dem Rücken zur Wand. Wirtschaftswende, 12-Punkte-Plan, eiserne Haushaltsdisziplin, damit will sie das Ruder herumreißen. Doch ist es dafür nicht längst zu spät? Wir klären heute bei 11KM, ob ein neues Papier die Wählergunst zurückbringen kann. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast, ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Benedikt Strunz. Heute ist Freitag, der 26. April. Und bei uns ist ARD-Hauptstadtkorrespondent Frank Jahn. Frank begleitet die FDP seit vielen, vielen Jahren und er ist Experte, besonders auch für die Momente, in denen die FDP Probleme bekommt. Hallo Frank.
Hallo Benedikt.
Frank, du berichtest ja schon eine ganze Weile über die FDP aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Sag noch mal ganz genau, wie lange machst du das schon?
Also jetzt aktuell bin ich seit 2021 wieder hier in Berlin und berichte wieder über die FDP. Und ich habe in der Vergangenheit hier schon einmal als Korrespondent über die FDP berichtet. Das war von 2006 bis 2010.
Frank, man versteht die FDP heute nicht so richtig, wenn man nicht die FDP vor 5 und vor 10 Jahren genauer anschaut, richtig?
Ja, ich glaube, man muss die Partei, die wir heute sehen, immer auch im Lichte der Vergangenheit mit betrachten, mit ihren Erfahrungen, mit ihren Traumata und ihr Handeln jetzt in der Koalition hat immer auch was mit der Vergangenheit zu tun. Was sie jetzt in der Ampelkoalition tut, hat eine Geschichte auch in der letzten Regierungsbeteiligung in Schwarz-Gelb. Wenn sie jetzt beispielsweise ihr Wirtschaftsprofil herausstellt, dann ist das sicherlich auch vor dem Hintergrund der schwarz-gelben Koalition zu sehen. Und jetzt geht es halt darum, dieses Wirtschaftsprofil auch noch deutlicher erkennbarer zu machen. Und da kommen dann halt so Papiere wie 12-Punkte-Papier oder der Leitantrag für die Wirtschaftswende zum Parteitag ins Spiel.
Du warst als ARD-Korrespondent in verschiedenen Zeiträumen im Hauptstadtstudio und hast die FDP beobachtet. Lass uns doch noch mal in diese Vergangenheit zurückgehen. Also von der du gesagt hast, die ist jetzt besonders wichtig, um die FDP von heute zu verstehen. Wie ging es der Partei, als du zum ersten Mal Korrespondent im Hauptstadtstudio warst?
2009, 2010, das war die Zeit, in der die FDP in die Bundesregierung gekommen ist mit der schwarz-gelben Koalition. Da ging es ihr am Anfang 2009 sehr, sehr gut. Da war sie sehr euphorisch und begeistert. Ich erinnere mich noch an den Wahlabend 2009. Da saß ich zufällig neben Hans-Dietrich Genscher.
Hier laufen natürlich schon die ersten Tuscheleien und Gespräche. Wer bekommt welchen Posten? Da haben sich die Funktionäre der Partei noch nicht festgelegt. Das Einzige, was mir Hans-Dietrich Genscher eben im Gespräch sagte, ist, dass Guido Westerwelle einen sehr guten Außenminister abgeben würde.
So kam es dann ja auch. Vielleicht hat der Genscher da in dem Moment vergessen, dass ich ein Journalist bin, der da neben ihm sitzt. Die Begeisterung war damals groß. Und ich würde sagen, das ließ dann doch sehr schnell, sehr stark nach in der FDP. Denn diese Traumehe Schwarz-Gelb mit der Union erwies sich dann doch als nicht ganz so toll. Auch wenn man am Anfang gleich ganz beseelt beim Du war, Lou Horst, Du Guido, hieß es da in der Pressekonferenz in der ersten.
Blauer Himmel und gelbe Sonne, es kann nur gut werden.
Jetzt fangen wir erstmal an.
Sie sehen, das ist schon der erste Punkt, völlige Einigkeit.
Vielen Dank. Wurde dann doch sehr schnell klar, dass es Differenzen gibt und die FDP wurde auch sehr bald ausgebremst von der Union, als es zum Beispiel um Steuersenkungen ging, die ja die FDP quasi in ihrer DNA hat und die sie natürlich immer fordert, aber für die sah die Union dann keine Zeit, weil sie sagte, dass die Wirtschaftslage einfach nicht so ist, dass man Steuersenkungen machen könnte. Also da wurde die FDP sehr schnell ausgebremst und da setzte dann, glaube ich, sehr schnell ein, dass man die Realitäten dann erkannte in so einer Regierungskoalition. Die Euphorie in der FDP für diese schwarz-gelbe Koalition war ja am Anfang da und Guido Westerwelle war ganz begeistert, dass er Außenminister wurde und das wurde gleich am nächsten Tag nach der Wahl verkündet, dass Guido Westerwelle Außenminister wird. Und im Prinzip war das der Anfang vom Ende, weil Guido Westerwelle sich für das falsche Ministerium entschieden hatte. Er hatte außen gewählt und er hätte aus meiner Betrachtung jetzt im Rückspiegel gesehen, er hätte das Wirtschaftsministerium fordern müssen oder das Finanzministerium fordern müssen. Denn die Union hat die FDP damals in Wirtschafts- und Finanzfragen einfach an die Wand gespielt. Die Union hat Steuersenkungsideen der FDP einfach gebremst auflaufen lassen, sodass die FDP kaum eine Chance hatte, ihr Profil an dieser Stelle zu zeigen.
Und nach dieser Koalition war die FDP dann schon ziemlich geschwächt auch.
Ja, in jedem Fall. Also sie ist zum Ende der Koalition, 2013 war dann die nächste Bundestagswahl, ist sie aus dem Bundestag geflogen, ging in die außerparlamentarische Opposition. Und das war natürlich ein schwerer Schock für die Freien Demokraten, für die Liberalen, weil das hat ihnen ja dann jede Einflussnahme, jede Machtoption in der Bundespolitik genommen. Das ist ein schweres Trauma für die FDP gewesen. Und das hat für den weiteren Kurs der Partei sicherlich eine sehr, sehr große Rolle gespielt.
Es war schon am späten Nachmittag klar, wir kommen nicht in den Deutschen Bundestag zurück.
Das, was sich da abzeichnete für den Abend, war schockierend.
Philipp Rösler hat mal gesagt, wer sich selbst zum Würstchen macht, der wird verspeist. Ist das der FDP passiert?
Ja. Du hast erwähnt, die FDP ist auch schon krisengewohnt. Jetzt derzeit ist sie in einer ziemlich deutlichen Umfragekrise. Was unterscheidet die jetzige Krise von vielleicht vorangegangenen?
Ein Faktor ist für die FDP sicherlich die Frage der Machtoption. Also sie steht jetzt schlecht da in Umfragen um die 5%. Das ist die Todeszone für eine Partei unter 5, würde sie wieder rausfliegen aus dem Bundestag. Das ist natürlich dramatisch. Die Frage ist, was macht sie dann mit dieser Koalition? Die Krise ist ja, bleibt sie in dieser Koalition? Geht sie raus? Geht sie in die Opposition? Das ist aber auch eine Frage der Optionen, die man danach hat. Also wenn die Koalition sich jetzt auflösen würde, die FDP rausginge, ja, was sind denn dann ihre Optionen? Wenn sie unter 5% ist bei einer Neuwahl, ja, dann wäre sie gar nicht im Bundestag. Und selbst wenn sie mit 5% in den Bundestag käme, heißt das noch lange nicht, dass sie an einer anderen Regierung beteiligt wäre. Und das ist in so einer Krisensituation natürlich insofern wichtig, weil die FDP sie einfach fragen muss, bleibe ich dann nicht besser in dieser Regierung? Und versuche innerhalb dieser Regierung noch das Ruder rumzureißen und meine Werte zu verbessern.
Als es das letzte Mal so geknirscht hat, ja, in der Regierung damals Schwarz-Gelb mit FDP am Start, welche Lehren hat denn die FDP für sich daraus gezogen, wie man solche Krisen bewältigen kann?
Ich glaube, die FDP hat nach diesem Trauma des Endes der schwarz-gelben Koalition viele Lehren gezogen. Also eine ist, sie kann sich nur auf sich selbst verlassen. Also die Idee, es gäbe den Idealpartner, wie die Union damals ja wahrgenommen wurde, das kann sich schnell verflüchtigen und als falsch herausstellen. Denn die Union hat in der schwarz-gelben Koalition dann sehr hart und sehr effektiv daran gearbeitet, die FDP wieder klein zu machen. Da war die Idee vom Traumpartner und vom Traumduo dann sehr schnell dahin. Ich glaube, sie hat daraus auch gelernt, dass sie die Reihen geschlossen halten muss. Das war in der schwarz-gelben Koalition überhaupt nicht der Fall. Während dieser Koalition, gerade Richtung Ende der schwarz-gelben Koalition, wurden die internen Grabenkämpfe immer stärker, immer heftiger, immer brutaler. Da wurde innerhalb der FDP enorm gestritten. Die Führung war sehr unter Druck, sehr in der Kritik aus den eigenen Reihen heraus. Da sprach der parteiprominente Wolfgang Gerhard damals von einer One-Man-Show, die Westerwelle da veranstalten würde, und übte immer wieder Kurskritik und verpackte das in Denkanstöße für die FDP. Aber offensichtlich war dann, dass man sich in der Partei nicht grün ist, in der gelben liberalen Partei. Und das hat das Bild schon sehr geprägt, auch nach außen.
Das alljährliche Dreikönigstreffen der FDP wird traditionell mit einem Ball eingeläutet. Und wie es sich für ein echtes Königsdrama gehört, darf man sich diese Festivität wie einen Maskenball vorstellen, bei dem alle ihr wahres Gesicht verbergen und nur hinterrücks die Messer wetzen. Seitdem die FDP in Umfragen abstürzte, sägen nicht wenige an Guido Westerwelles Thron. Doch für Dreikönig wurde nun Harmonie verordnet. Ist ja auch erstmal der erste Akt im Drama. Gemeuchelt wird schließlich zum Schluss.
Ich denke, das hat sehr viel dazu beigetragen, dass die FDP dann auch danach in den Wahlen abgestraft wurde vom Wähler, weil sie als ein, ja, ich sag's mal salopp, zerstrittener Haufen wahrgenommen wurde, der keinen klaren Kurs hat oder zumindest nicht weiß, was denn der eine Kurs ist. Daraus hat sie gelernt. Ich erlebe die Partei heute sehr, sehr viel geschlossener. Da ist eine Führungsfigur wie Christian Lindner fast gar nicht in Frage gestellt, sondern die Partei folgt ihm, und das ist schon beachtlich angesichts der Umfragewerte von 5% und drunter für die FDP, dass da die Führung derart stark und fest noch im Sattel sitzt. Natürlich gibt es intern die Diskussionen, aber nach außen in der Öffentlichkeit, in den Medien, gegenüber den Medien, kritisiert man nicht den FDP-Parteikollegen, sondern man kritisiert lieber den Ampelkollegen und andere Parteien.
diesem Parteifrieden sozusagen, dem traust du, ja? Oder was hörst du so im politischen Berlin? Ist es eher strategisch sozusagen, dass man nach außen hin Lindner stützt, aber innen bröckelt's? Oder nimmst du das wirklich ernst?
Ich nehme das schon ernst. Ich habe wirklich den Eindruck, dass Christian Lindner sehr fest im Sattel sitzt als Parteivorsitzender, dass er eine große Unterstützung hat. Schauen wir auf das Wahlergebnis im vergangenen Jahr. Da stand er zur Wiederwahl als Parteivorsitzender. Da ist er mit 88% wiedergewählt worden. Das ist schon ein sehr, sehr gutes Ergebnis für einen Parteivorsitzenden. Also er ist fest im Sattel, heißt aber nicht, dass in der Partei nicht auch über den Kurs diskutiert wird. Natürlich wird in der Partei darüber geredet. Natürlich gibt es Unzufriedenheit. Wir hatten Ende des letzten Jahres eine Mitgliederbefragung in der FDP und haben dort gesehen, wie stark der Frust mit der Ampel ist. Also das ist ja ganz knapp ausgegangen für den Verbleib in der Ampel. Da zeigt sich schon, dass eine Unzufriedenheit sehr groß ist. Also Lindner ist als Führungsperson nicht in Frage gestellt, aber dennoch gibt es in der Partei Debatten, Diskussionen über den Kurs, die werden nur heute nicht so stark nach außen getragen, wie das damals zum Beispiel in der schwarz-gelben Koalition der Fall war.
Wenn wir jetzt einmal auf die Fehleranalyse schauen, was ist denn dein Eindruck? Macht die FDP, machen die Liberalen in der Ampelkoalition einen guten Job?
Ja, wenn wir auf die Umfragen gucken, dann macht sie offensichtlich keinen sehr guten Job. Wenn die jetzt sich halbiert in Umfragen und jetzt irgendwie bei 5% und drunter liegt, dann muss man natürlich fragen, wie gut ist die Performance der FDP? Zur Wahrheit gehört natürlich auch, dass sie es in dieser Konstellation schon auch schwer hat. Also das ist eine Konstellation, die sie per se gar nicht unbedingt gewollt hat. Das heißt, man hat schon mal ganz konträre Ausgangspunkte, von denen man kommt. Und sich da anzunähern, da den gemeinsamen Weg zu finden, das ist schwer. Zumal die FDP eben auch noch die kleinste Partei in dieser Koalition ist. Also nicht erwarten kann, dass sie alles durchsetzt, was sie möchte.
Was ist denn dein Eindruck? Setzt sie Sachen durch, auch Sachen, wo liberale Wählerschichten sagen können, jawohl, da haben wir was erreicht?
Sie hat verhindert bisher, dass es Steuererhöhungen gibt. Sie hat bisher verhindert, dass die Schuldenbremse ausgesetzt wird. Sie hat dafür gesorgt, dass ein sehr umstrittenes Heizungsgesetz nicht so gekommen ist, wie die Grünen es vielleicht gern gewollt hätten. Sie hat verhindert, dass der Atomausstieg früher kommt. Sie hat dafür gesorgt, dass die Atomkraft ein wenig länger läuft. Sie hat den Verbrennermotor am Leben gehalten. Also ich könnte einige Beispiele noch aufzählen, wo man ganz klar sagen kann, die FDP hat ihren Einfluss da geltend gemacht.
Also die Partei ist ja irgendwie auch viel damit beschäftigt, Vorhaben ihrer Koalitionspartner zu verhindern, weil sie glaubt, dass sie die ihren Wählerinnen und Wählern nicht zumuten kann. Die danken ihr das bisher aber nicht. In Umfragen steht die FDP seit Monaten wirklich schlechter. Wie geht's denn da jetzt weiter? Eine Strategie wäre ja, dass man sagt, du hast das auch schon gesagt, einfach raus aus dieser Koalition. Gibt es diese Fluchtgedanken noch, wenn du mit FDP-Politikerinnen und Politikern sprichst? Hörst du sowas noch? Also Stimmen, die da sagen, lass uns jetzt einfach die Reißleine ziehen?
Also in der FDP gibt es natürlich diese Stimmen. Also das ist gar keine Frage. An der Basis gibt es immer wieder Versuche auch, das zum Thema zu machen. Es gab die Mitgliederbefragung im Dezember angestoßen mit dem klaren Ziel, aus der Ampel rauszugehen. Die ist gescheitert. Es gibt immer mal wieder ein Papier. Es gibt Briefe aus Landesverbänden, sei es aus Mecklenburg-Vorpommern, wo die Wirtschaftspolitik der Ampel in Frage gestellt wird. Es gibt jetzt gerade wieder eine Initiative aus Bayern in der FDP, wo im Prinzip dahinter steht, dass man doch diese Ampel nicht weiter fortführen sollte. Also die Gedanken darum gibt es sehr wohl. In der Führungsspitze allerdings wird das alles mit sehr, sehr großer, wie soll ich sagen, Zurückhaltung gesehen und beschrieben. Also die Führung, da höre ich keine Sätze von, wir sollten aus dieser Ampel raus. Im Gegenteil.
Seinerzeit 2017 hat die FDP gesagt, wir treten nicht in eine Regierung ein, weil wir viele unserer politischen Inhalte nicht umsetzen können. Wir würden unsere Wählerinnen und Wähler verraten. Jetzt sind wir in eine Regierung eingetreten. Das ist ein fundamentaler Unterschied. Da geht man nicht einfach dann wieder, wenn man eingetreten ist.
Das ist ja irgendwie so ein bisschen ein strategisches Dilemma für die FDP, oder? Du hast gesagt, zum einen hat man die Lehre gezogen, man will das Führungspersonal nicht mehr verschleißen. Und zum anderen will man aber auch nicht vor der politischen Verantwortung, jetzt vor der Regierungsbeteiligung weglaufen. Wie geht man denn dann mit der Krise der Wählergunst derzeit um? Was bleibt da überhaupt noch an Handlungsspielraum?
Ja, Augen zu und durch ist dann wohl die Parole. Das ist in der Tat so. Es wurde ihr damals auch schon schlecht angekreidet von vielen, als sie die Jamaika-Verhandlungen 2017 hat platzen lassen. Da war sie ja noch nicht mal in der Regierung. Da ging es ja nur darum, einzutreten in eine Jamaika-Koalition. Und da hat sie überraschend damals für viele gesagt, nee, wir gehen dann doch nicht mit, und hat die Verhandlung platzen lassen. Da wurde ihr dann nachgesagt, sie stiehlt sich aus der Verantwortung und kümmert sich nur um sich selbst. Und diesen Eindruck muss sie natürlich vermeiden, den will sie vermeiden. Die Strategie der FDP meiner Meinung nach ist, dass sie ihr Profil deutlicher machen muss, ganz klar kommunizieren muss, erkennbar machen muss, wofür sie steht. Und das ist im Moment ganz offensichtlich das Wirtschaftsprofil. Da sieht sie ihren Kern, ihren Markenkern, den forciert sie gerade. Wir haben aktuell das 12-Punkte-Papier der FDP, das sie vorgelegt hat, wo sie ganz stark auf die Wirtschaft geht. Das wird den Parteitag bestimmen am Wochenende, diese Wirtschaftswende. Es ist also deutlich zu sehen, dass die FDP ihr Profil, ihr Wirtschaftsprofil schärfen will jetzt aktuell und darin eine Chance sieht für das Land, wie sie immer sagen würde, aber natürlich auch für sich selbst, um aus schlechten Werten in Umfragen herauszukommen.
Sag mal, lass uns mal bitte über dieses 12-Punkte-Papier sprechen.
Die Parteispitze der Liberalen verabschiedete ein Reformpapier, das Erleichterungen für Unternehmen und Einschnitte bei Sozialleistungen vorsieht.
Mit ihrem Positionspapier zur Wirtschaftswende fordert nun die FDP einmal mehr die Geduld des Koalitionspartners SPD heraus. Gefordert werden zum Beispiel schärfere Regeln beim Bürgergeld und das Aus für die Rente mit 63. SPD-Generalsekretär Kühnert nennt das zynisch und spricht im Tagesspiegel wörtlich von einer Beschimpfung von Arbeitnehmern.
Ich finde es so ein bisschen irritierend. Also ich habe mir das einmal angeschaut. Kannst du noch mal sagen, wie du darauf schaust? Was ist das für ein Papier? Was stehen da für Forderungen drin?
Es ist ein Strategiepapier der FDP. Es ist der Versuch, die Wirtschaft wieder in den Mittelpunkt zu rücken, in den Mittelpunkt der Ampelpolitik. Verschiedene Punkte sind darin genannt, die aus Sicht der FDP dazu beitragen könnten, dass es mehr Wachstum, wirtschaftliches Wachstum in Deutschland gibt. Bürokratie soll abgebaut werden, Zettelwirtschaft soll abgebaut werden, weil das die Industrie, die Unternehmen sehr stark belastet. Wenn es wieder eine neue Vorschrift gibt, sei es aus Brüssel oder Berlin, die abgearbeitet werden muss, die berücksichtigt werden muss, da müssen Formulare ausgefüllt werden in Unternehmen. Das kostet Unternehmen sehr viel Arbeitszeit, sehr viel Manpower, da will man ran. Sie wollen das Bürgergeld reformieren, letztlich mit dem Ziel, mehr Menschen in Beschäftigung zu bringen, weil das die Klage der Wirtschaft ist. Ihnen fehlen Arbeitskräfte, und ein Potenzial für Arbeitskräfte sieht die FDP eben durchaus auch darin, Menschen, die arbeiten könnten, wieder in Arbeit zu bringen. Und wenn es um finanziellen Spielraum geht, den die FDP der Regierung geben will für wachstumsfördernde Maßnahmen, dann, sagt sie, brauchen wir auch ein Moratorium für Sozialleistungen. Sprich, sie will einen Ausbau des Sozialstaates möglichst für 3 Jahre erstmal auf Eis legen. Keine zusätzlichen Sozialprojekte, keine zusätzlichen Sozialleistungen und natürlich steuerliche Vorteile, zum Beispiel für Überstunden. Also bei der FDP geht es immer auch um Steuern, und sie will, dass Menschen, die mehr arbeiten, steuerlich besser gestellt werden, wenn sie Überstunden machen.
Aber Frank, wenn ich jetzt in der Koalition wäre, ja, mit den Grünen und der SPD, und dann schreibe ich so ein Papier und fördere härtere Sanktionen beim Bürgergeld, denn darum geht's ja, dass Leute sanktioniert werden, die zumutbare Arbeit ablehnen, um auch das Aussetzen des deutschen Lieferkettengesetzes, ja, auch so eine Forderung, oder auch um eben, du hast es angesprochen, keine neuen Sozialleistungen, da erstmal 3 Jahre ein Moratorium auszusetzen, die auf Eis zu legen, neue, dann muss es doch klar sein, dass es eine riesige Provokation ist an SPD und Grüne, oder nicht?
Ja und nein, in Teilen ganz offensichtlich, in anderen vielleicht nicht so stark. Also an das Bürgergeld ist man gemeinsam schon herangegangen in der Koalition. Die Ampel hat ja gemeinsam schon einige Verschärfungen, einige Sanktionen beim Bürgergeld beschlossen. Da geht es um die sogenannten Totalverweigerer. Da hat man schon härtere Maßnahmen beschlossen. Aber ja, einiges liest sich natürlich wie eine Provokation, und so wird es ja auch bewertet von anderen Parteien.
Die jüngsten Beschlüsse der FDP sind nichts anderes, ich sagte es schon, wie eine Scheidungsurkunde. Also wenn man solche Beschlüsse fasst, die das komplette Gegenteil sind von dem, was man beschlossen hat, dann will man raus, dann soll man es auch tun.
Aber ich denke, das eine sind solche Parteipapiere und das andere ist dann die reale Politik, weil es gibt sowas ja auch von anderen Parteien.
wenn es wirklich um Wirtschaftskompetenz geht, ist der Abbau von Arbeitnehmerrechten oder das Kürzen von Renten keine gute Idee. Hat mit Wirtschaftskompetenz wenig zu tun. Aber ich sehe das ganz gelassen. Ich halte das auch eher für Parteitagsfolklore bei der FDP, denn das wird ja nicht Wirklichkeit werden in der Regierungskoalition.
Also die SPD hat in der vergangenen Woche, auf Norderney war es, auch ein Papier besprochen. Da hat sie reingeschrieben, wir brauchen eine Reform der Schuldenbremse, wir brauchen ein neues Sondervermögen, wir brauchen einen Stabilitätsfonds, der natürlich auch staatliche Investitionen bringen soll. Das kann man genauso als eine Provokation der FDP lesen. Also das sind Parteipapiere, sind das eine. Die müssen die Parteien wahrscheinlich auch machen für ihre Mitglieder, für ihre Anhängerschaft. Und dann ist immer die Frage, was setzt man am Ende in einer Koalition damit um? Ich glaube, keine der Parteien, weder die SPD noch die FDP, erwartet am Ende, dass all diese Punkte real werden. Also von 12 Punkten glaube ich nicht, dass die FDP denkt, dass 12 von 12 demnächst Regierungspolitik werden.
Ich bin nicht aufgewacht morgens mit dem Ziel, irgendjemanden in diesem Land zu provozieren. Aber es muss ja schon möglich sein, zu erwähnen als politische Partei, was in diesem Land derzeit schiefläuft und was vor allem demnächst geändert werden muss.
Sag mal, und diese 12 Punkte für die Wirtschaftswende insgesamt in ihrer Gesamtheit, überzeugt dich das als Wachstumsanreiz?
Also es sind Maßnahmen drin, die, glaube ich, wirken können. Wir haben das große Arbeitskräftemangelproblem in Deutschland und da muss eine Regierung darauf schauen, wie kann sie das lösen. Ich denke, dass der Blick Richtung Bürgergeld nur der eine sein kann. Der andere muss natürlich sein, Fachkräftegewinnung auch aus dem Ausland. Und ja, Bürokratieabbau hat die FDP als ersten Punkt in ihr 12-Punkte-Papier geschrieben. Das ist ein wichtiges Thema. Ich habe vergangene Woche mehreren Wirtschaftsvertretern zuhören können bei einem Wirtschaftsgipfel, den es hier gab in der Stadt, den die FDP organisiert hat. Da hat der Arbeitgeberpräsident Dulger gesprochen, da hat der Deutsche Bankchef gesprochen. Ja, und mittelständische Unternehmen, Familienunternehmen haben gesprochen und haben sich vor allem über die Bürokratie beschwert und gesagt, dass das sehr, sehr hohe Kosten verursacht. Und wenn man die abbaut, dann kann das Unternehmen helfen.
Wenn man dieses Papier jetzt anschaut, dann ist es ja so das klassisch wirtschaftsliberale Papier. Und man hat den Eindruck, so die Partei setzt da einfach nochmal ganz klar, zeigt klare Kante in diesem Wirtschaftsliberalismus. Was ich so ein bisschen vermisse, ist so dieses Thema des politischen Liberalismus. Da war die FDP ja auch mal wahnsinnig stark und hatte auch ganz starke Vertreter. Bürgerrechte, Betonung von Staatsferne, Betonung von Rechtsstaatlichkeit, auch Kämpfen für die Demokratie. Ist es nur mein Eindruck, dass da das Profil so ein bisschen verschwommen ist derzeit?
Ich glaube, das ist alles noch da. Die FDP ist auch immer noch eine Partei der Bürgerrechte. Ich glaube, dass die Umstände, in denen wir gerade leben, sich ein bisschen verändert haben. Wenn wir auf den Anfang der Koalition gucken, den Anfang der Ampel 2021, auf dieses grün-gelbe Bündnis, das sich da vor allem abzeichnete, das hatte ja zum Kern diese Nähe, diese gefühlte Nähe zwischen Grünen und FDP in der Gesellschaftspolitik, daran, die Gesellschaftspolitik fortschrittlicher zu machen. Da hatte man sich viel auf die Fahnen geschrieben, da wollte man viel gemeinsam erreichen und hatte auch sehr viele Schnittmengen. Ob es in der Sicherheitspolitik ist, Datenschutz, ob es in der Gesellschaftspolitik, Schwangerschaftsberatung, Schwangerschaftsabbrüche und so weiter. Da gab es viele Schnittmengen zwischen FDP und Grünen. Aber es haben sich nach dem Start der Ampel hat die Rahmenbedingungen geändert. Wir haben einen ganz starken Fokus nach der Corona-Pandemie durch den Krieg gegen die Ukraine plötzlich auf Verteidigung gehabt, auf Sicherheitsfragen, auf Wirtschaftsfragen. Durch den Ukraine-Krieg haben wir die Energieproblematik sehr stark in den Vordergrund bekommen. Das heißt, die deutsche Wirtschaft ist unter Druck geraten und damit haben sich diese Themen politisch in den Vordergrund gedrängt, in der Agenda auf den oberen Platz gedrängt, weil die Regierung einfach an dieser Stelle arbeiten musste. Und da sind, glaube ich, gesellschaftliche Themen etwas in den Hintergrund geraten, weil diese Wirtschaft einfach so im Vordergrund steht. Sicherheit, Wirtschaftspolitik hat die letzten 2 Jahre der Ampel halt doch sehr dominiert. Und da ist dann natürlich auch die FDP stärker mit ihrem Wirtschaftsprofil wahrgenommen worden. Einfach auch, weil das in der Tagespolitik die größere Rolle gespielt hat, denke ich.
Und glaubst du, dass diese 12 Punkte jetzt so ein Beispiel sind, eine Möglichkeit sind, da wieder auch eine Wende zu schaffen in der Wählerinnengunst? Oder ist es eher so ein Signal nach innen?
Die Partei glaubt das in jedem Fall. Also Sie berichten uns, mir in Hintergrundgesprächen, dass Sie aus der Partei heraus sehr, sehr viel Zuspruch gerade für dieses 12-Punkte-Papier bekommen haben. Das ist jetzt auch nicht überraschend, dass die Partei das selber als eine tolle Idee verkauft. Ich kann mir aber vorstellen, dass es in der Anhängerschaft der FDP durchaus gut ankommt, Akzente bei der Wirtschaft zu setzen. Denn das ist nun einmal auch die Klientel der FDP. Das ist der Mittelstand, das ist die Wirtschaft, das sind Selbstständige. Und für die glaubt die FDP, hat sie jetzt Positionen aufgeschrieben, damit es zu Wachstum kommen kann, damit, wie sie es immer nennt, die Wirtschaft entfesselt wird und loslegen kann. Also das kann ihr in ihrer Anhängerschaft bei den Wählern durchaus helfen. Das würde ich glauben, ja.
Und wenn du alles mal so zusammennimmst, was spricht aus deiner Sicht dafür, dass die FDP durchkommen kann und im nächsten Bundestag sitzt, also dass sie die 5%-Hürde nimmt?
Die FDP hat wenig Alternativen. Sie muss da jetzt durch. Sie muss zeigen, dass sie in der Lage ist, in dieser Regierung erkennbar zu sein und auch etwas zu bewirken. Das kann gelingen, wenn die Wirtschaft in Gang kommt, wenn die Inflation zurückgeht, wenn die Konjunktur anspringt. Wenn, das kann alles kommen und das kann dann auf die FDP auch einzahlen im nächsten Jahr. Aber damit es passiert, muss jetzt etwas passieren. Also es muss jetzt in Regierungshandeln übergehen. Es muss dann nach dem Parteitag am Montag eigentlich losgehen. Die Regierung ist gerade in den Haushaltsverhandlungen für den Haushalt 2025. Und das muss parallel zusammengeführt werden. Es muss sich im Haushalt spiegeln. Es muss in diesem Jahr in Gesetze gegossen werden, diese Ideen, damit sie überhaupt im nächsten Jahr wirken können. Und sie müssen dann im nächsten Jahr wirken, damit es überhaupt noch einen Effekt hat für die Wahl im September.
Wenn die FDP die 5%-Hürde bei der nächsten Wahl nicht passieren würde, kannst du dir vorstellen, dass sie das nochmal überleben würde, 4 Jahre?
Das ist ein dramatisches Szenario für die FDP. Also da möchte ich gar keine Prognosen abgeben. Das wäre verheerend. Also wenn sie unter die 5% rutscht und dann aus dem Bundestag herausfällt, wieder in der außerparlamentarischen Opposition landen würde, das wäre sehr, sehr schwierig für die FDP. Das wäre dann, glaube ich, auch sehr schwierig für den Parteivorsitzenden Christian Lindner. Da könnte ich mir vorstellen, dass es dann also heftigste Diskussionen in der Partei um Kurs, Richtung und Führung geben würde, wenn das der Fall ist. Und da wäre das politische Überleben der FDP sicherlich in Frage gestellt. Also in der außerparlamentarischen Opposition würde es nicht gut aussehen für sie.
Frank, vielen Dank für die spannenden Gedanken.
Sehr gern, vielen Dank für das Gespräch.
Frank Jahn berichtet aus dem ARD-Hauptstadtstudio über die FDP. Mit ihm haben wir darüber gesprochen, wie sich die Partei derzeit gegen einen drohenden Untergang bei der nächsten Bundestagswahl stemmt. Autor dieser Folge ist Stefan Beuting, mitgearbeitet hat Moritz Ferle, Produktion Christiane Gerhäuser-Kamp, Laura Picciano, Ruth-Maria Ostermann und Christine Dreier. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Benedikt Strunz. Wir hören uns nächste Woche wieder. Und dann geht's am Montag um die Frage, ist jemand, der sich wünscht, dass Deutschland wieder einen König bekommt, ein Spinner oder ein gefährlicher Terrorist? Und es geht um den Auftakt eines Gerichtsprozesses gegen sogenannte Reichsbürger. Macht's gut und bis Montag. Und noch eins, Wirtschaft ist überall. Das haben wir gerade in der Folge gehört und genau darum geht's auch im heutigen Podcast-Tipp. Der ARD-Podcast Plus Minus schaut bei Wirtschaftsthemen genauer hin und nimmt euch mit hinter die Kulissen. Viel Spaß.
Wirtschaft ist viel mehr als Banken, Börsen, Bilanzen.
Wirtschaft ist überall. Aber was passiert eigentlich hinter den Kulissen?
Genau da wird's nämlich spannend. Ich bin Anna Planken.
Und ich bin David Alf. Wir sind die Hosts vom neuen Plus Minus Podcast.
Jeden Mittwoch packen wir hier Wirtschaftsthemen an, die uns alle in unserem Alltag begegnen und bei denen es sich wirklich lohnt, genauer hinzuschauen. Hinter die großen Schlagzeilen.
Wie gefährlich ist 5G?
Warum ist eigentlich der Gebrauchtmarkt für E-Autos tot?
Wie schafft es das chinesische Amazon Temu, so absurd billig zu sein?
Wir bauen dabei auf die geballte Recherchepower von Plus Minus und unseren ARD-Wirtschaftsredaktionen. In Deutschland und in der ganzen Welt.
Wirtschaftswissen, das euch weiterbringt. Abonniert den Kanal, damit ihr keine neue Folge verpasst.
Der neue Plus-Minus-Podcast. Jeden Mittwoch.
Überall.